ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Land ohne Wahl. Selenskyj, der ewige Kriegspräsident.
Am Pfingstmontag, also am 20. Mai, ist es genau 5 Jahre her, dass der damals 41 Volodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine wurde. Ein ehemaliger Comedian und Gewinner einer Tanzshow. Dann kam der Krieg im Februar 22. Und als Russland die Ukraine überfiel, da stand Selenskyj dann ganz anders in der Weltöffentlichkeit. Er tauschte den dunklen Anzug gegen militärgrüne T-Shirts und Pullis aus und er wird nicht müde, auf der ganzen Welt Geld und Waffen einzusammeln im Kampf gegen die Angreifer. 5 Jahre Selenskyj als ukrainischer Präsident und Kriegsjahr Nummer 3 läuft. Um zu verstehen, wer Selenskyj ist und wie er sich verändert hat, nimmt uns unsere Korrespondentin Rebecca Barth mit in eine Zeit vor seiner Präsidentschaft.
Es ist September 2016. Seit 2 Jahren führt Russland Krieg in der Ostukraine. Volodymyr Selenskyj steht auf einer Bühne in Lettland. Er parodiert Petro Poroschenko, den damaligen Präsidenten der Ukraine. Wissen Sie, wir haben eine ganz neue Wirtschaftsstrategie. Die Strategie nennt sich Betteln. Es ist ganz einfach. Wir betteln um die Gewinne unserer Nachbarländer. Es ist ganz einfach, ich erkläre es Ihnen. Sie geben uns Ihr Geld und wir geben es Ihnen nicht zurück. 100% Garantie.
Garantie 100%.
Witze wie diese gibt es von Volodymyr Selenskyj unzählige. Witze, die heute wehtun, über die ukrainische Politik, die wirtschaftliche Lage des Landes oder die Zukunft der Ukraine. Doch es sind Witze, die den erfolgreichen TV-Produzenten und Komiker berühmt machen und so auch seinen Weg ebnen in die Politik, sagt Serhij Rudenko, ukrainischer Journalist und Selenskyj-Biograf. Für die meisten Ukrainer war er die Person, mit der sie sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbracht haben. In der Küche lief der Fernseher und da war Selenskyj. Die Ukrainer hatten das Gefühl, dass Selenskyj ein Teil ihrer großen Familie ist. Zumindest wollten diejenigen, die ihn zum Präsidenten machen wollten, diesen Effekt erzielen. Es entstand das Gefühl, dass Selenskyj genauso ist wie du und ich. Selenskyj hat große Ambitionen. Er will den Krieg in der Ostukraine, im Donbass beenden, die Korruption bekämpfen, die Renten erhöhen. Forderungen, wie sie wohl jeder Ukrainer stellen würde, meint der Journalist Serhij Rudenko. Das meiste, worüber er sprach, war gewöhnlicher Populismus. Es waren populistische Slogans, die weder durch ein Programm noch durch eine Strategie oder Person, die diese umsetzen konnten, gestützt wurden. Selenskyjs Team war damit konfrontiert, dass sie gute Absichten hatten, aber keine Leute, die sie umsetzen konnten. Heute ist klar, Selenskyj hat kaum eines seiner populistischen Versprechen einhalten können. Trotzdem ist er nach wie vor sehr beliebt in der Bevölkerung, genießt großes Vertrauen. Gerade in der Debatte um die Mobilisierung neuer Soldaten werfen Kritiker Selenskyj Führungsschwäche vor, sagt der Kiewer Politologe Oleksij Haran.
Це була якась спроба так усунутися від непопулярного рішення. Ну ось вам приклад, да?
Er hat versucht, Abstand von einer unpopulären Entscheidung zu gewinnen. Dabei ist offensichtlich, was er hätte sagen sollen. Er hätte die Verantwortung übernehmen müssen und sagen sollen, ich werde mit meiner Fraktion verhandeln. Wir werden uns beraten, damit sie den Prozess beschleunigen. Aber er hat die Verantwortung einfach auf die Abgeordneten übertragen. Das ist ein Beispiel für falsche Kommunikation. Was seltsam ist, denn er ist ein Kommunikator. Fünf Jahre ist Präsident Volodymyr Selenskyj im Amt. 2 Jahre davon muss er ein Land im Krieg führen. Immer wieder weist er zuletzt auch auf die schwierige Situation an der Front hin. Er sei ein Anführer seiner Zeit, sagt Serhij Rudenko. Selenskyj habe Geschichte geschrieben. Er wollte ein Präsident des Friedens werden und wurde ein Präsident des Krieges, sagt Rudenko.
Він хотів бути президентом миру, але став президентом війни.
Am Montag ist Selenskyj genau 5 Jahre Präsident der Ukraine. Als er 2019 gewählt wurde, da war das schon eine Sensation. Ein Comedian war er vorher, der durch eine Fernsehshow berühmt geworden war, in der er einen Präsidenten spielte. Aus dem Spiel ist schnell bitterer Ernst geworden. Sein Land befindet sich ja schon im 3. Kriegsjahr. Wäre das nicht passiert, hätte sich Selenskyj dieses Jahr zur Wiederwahl stellen müssen. Doch an Wahlen in einem Land, das sich im Krieg befindet, ist nicht zu denken. So sind die auf unbestimmte Zeit verschoben. André Hertel kennt sich gut aus, wenn es um ukrainische Innen- und Außenpolitik geht. Er ist der Leiter des Brüsseler Büros der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe ihn gefragt, finden Sie das auch richtig, wenn Selenskyj sagt, in diesen Kriegszeiten sind keine Wahlen möglich?
Also diese Entscheidung, während des Krieges keine Wahlen durchzuführen, ist eigentlich ohne Alternative. Wir haben es mit einem totalen Krieg gegen die Ukraine zu tun von Seiten Russlands. Im Grunde ist das ganze Land ständig betroffen. Da stellt sich allein die Frage, hat das Land die Kapazitäten, hat es die Ressourcen, um Präsidentschaftswahlen oder auch Parlamentswahlen durchzuführen? Ich denke, es ist auch eine Frage der politischen Stabilität. Die Ukraine braucht eine stabile politische Führung. So etwas wie Wahlkämpfe, wie eine scharfe Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Formationen, das ist das Letzte, was die Ukraine jetzt in diesem Krieg braucht. Aber Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen haben seit 5 Jahren nicht stattgefunden. Und das heißt natürlich, dass die Demokratie, auch wenn keiner der beteiligten Akteure das wirklich will, unter Druck gerät. Die Rolle des Parlaments wird schwächer, ja. Das sehen wir. Es ist einfacher für den Präsidenten sozusagen durchzuregieren, seine Vision auch der Zukunft des Landes festzuschreiben. Und es ist schwieriger für die Opposition, Kritik zu äußern, beziehungsweise überhaupt eine politische Zukunft zu sichern, überhaupt genügend auch Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen, um eventuell abweichende Positionen, um über die Zukunft des Landes in differenzierter Art und Weise zu sprechen.
Aber genauso wie Wahlen vielleicht nicht möglich sind in einem totalen Krieg, den wir gerade haben, Sie haben es auch so genannt, ist vielleicht auch die Oppositionsarbeit gerade gar nicht so möglich, oder?
Also da wäre ich geteilter Meinung. Es ist richtig, dass viele Parlamentarier, dass viele Unterstützer der Parteien bzw. der Führungspersönlichkeiten, das sind ja so Führungsnetzwerke in der Ukraine, man darf sich das nicht wie in Deutschland vorstellen, dass die natürlich durch den Krieg gebunden sind. Ja, sie sind gebunden, entweder sie kämpfen selbst, sie unterstützen die Kämpfer, die Soldaten, unterstützen die Armee, sie sind zivilgesellschaftlich tätig, unterstützen dort Organisationen im humanitären Bereich. Also der Krieg schafft natürlich eine starke Bindung, zieht Ressourcen aus dem politischen System und aus jedem einzelnen Politiker raus. Dass es allerdings in der Ukraine keine Politik gibt, das würde ich nicht unterschreiben. Wir sehen, es herrscht ja nach wie vor Medienfreiheit in der Ukraine. Wir sehen da auch in Internetforen, dass gewisse Dinge, gewisse Fragen, wie beispielsweise das Mobilisierungsgesetz jetzt, auch teilweise kontrovers diskutiert werden. Aber das findet natürlich nicht mehr, und das ist auch eine Herausforderung, entlang der Linien statt, dieser politischen Bruchlinien, die wir vor dem Krieg hatten.
Wie sehen Sie denn auf Volodymyr Selenskyj sozusagen als Kriegspräsident auf unbestimmte Zeit? Wie macht er das?
Ja, also ich denke, auf unbestimmte Zeit, ja, momentan sieht das so aus, ja. Aber es ist, glaube ich, auch ihm vollkommen klar, dass wenn der Krieg irgendwann einmal endet, wenn es ein Abkommen irgendeiner Art gibt oder sich eine Seite durchsetzt, dass das auch Auswirkungen auf sein Amt hat und auf ihn als Amtsinhaber, dass es dann Wahlen geben wird. Ich bin immer auch davon ausgegangen, dass er diesen Kredit, der sich jetzt angehäuft hat als Oberbefehlshaber und einfach dadurch, dass sich die Medien allein mehr oder weniger auf ihn konzentrieren, dass er den irgendwann mal brauchen wird, um die Ergebnisse von Friedensverhandlungen in der Ukraine eben zu verkaufen, ja, die möglicherweise eben auch schwer zu verkaufen sein werden der Bevölkerung, Gebietsabtretungen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Wenn man mal davon ausgeht, wie schwach sein Standing vor Beginn des Krieges war. Es gab ja Umfragen Anfang des Jahres 2022, kurz vor der Invasion, als man im Grunde davon ausging, dass er deutlich schlechtere Chancen hat, mal wiedergewählt zu werden. Auch seine Parlamentspräsenz stand unter Druck, elektoral. Und er ist ja auch kritisiert worden stark für gewisse Dinge, das heißt für einen gewissen Populismus, dafür, dass er sich nicht auskennt mit dem politischen System, kein erfahrener Akteur ist, eher den Konflikt, Konfrontationen gesucht hat. Und ich denke, da kam ihm der Krieg, wenn man das überhaupt so sagen kann, sehr entgegen. Ja, dadurch, dass das politische System jetzt auf ihn fixiert ist, sind seine Schwächen, die kommen nicht so deutlich heraus. Auf der anderen Seite sind seine kommunikatorischen Fähigkeiten, die er aus seiner Biografie mitbringt, die nützen ihm sehr, sehr viel. um die eigenen Leute zu überzeugen, um sie zu mobilisieren, um sie bei der Stange zu halten und auch um im Westen das zu bekommen, was für die Ukraine entscheidend ist, nämlich die Waffenlieferungen, die finanzielle Unterstützung.
Herr Hertel, Sie sitzen jetzt in Brüssel in der Herzkammer der EU. Das ist sozusagen ein Sehnsuchtsort von Volodymyr Zelensky. Er will in die EU, er forciert die Annäherung, das Land ist Beitrittskandidat geworden. Hilft das dem Land bei der politischen Entwicklung, dieses Streben in die EU?
Also ganz generell hilft das Streben in die EU, hilft das Umsetzen von Reformen, die Einführung des EU-Acquis-Ländern, um ökonomisch stärker zu werden, um sich zu demokratisieren, um sich internationalen Märkten zu öffnen. Das Problem der Ukraine ist nur, dass es momentan eben einen totalen Krieg führt um die eigene Existenz. Und da ist die Frage, ob diese Fokussierung der EU auf die Erweiterungsfrage, die ja viele Jahre in Anspruch nehmen wird und viele auch für die Ukraine kostspielige Reformen, ob diese Fokussierung korrekt ist oder ob wir nicht stärker Dinge betonen sollten, wie die derzeitige Ukraine Facility, wie unsere Maßnahmen in puncto Waffenlieferung, ob wir uns nicht stärker darauf konzentrieren sollten und den Erweiterungsprozess eben erst nach Kriegsende wieder stärker in den Vordergrund rückt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Der 20. Mai war es am kommenden Montag, also vor 5 Jahren, da wurde Zelensky Präsident der Ukraine. Was seitdem alles passiert ist, damit hat er sicherlich auch nicht gerechnet. Die Ukraine befindet sich im 3. Kriegsjahr. Wir können immer wieder mit Menschen sprechen, die in der Ukraine leben und die uns dann freundlicherweise erzählen, wie das ist, in einem Kriegsland zu leben. Christoph Brumme zum Beispiel, Schriftsteller, Journalist, schreibt viel über sein Leben im Krieg. Er ist verheiratet mit einer Ukrainerin, sie haben ein Kind. Seit Beginn des Krieges wohnt seine Familie in Berlin. Wir haben Herrn Brumme jetzt in Slowjansk erwischt, im Donbass, also nur knapp 30 Kilometer von der Front entfernt. Und ich habe ihn gefragt, Sie besuchen dort Freunde. Wie geht's denen? Wie erleben die den Krieg gerade so nah an der Front?
Ja, das sind ja Freunde vom Militär. Die kämpfen ja jeden Tag, beziehungsweise sie nennen das ganz nüchtern Arbeit. Und ja, ich habe sie schon mehrmals besucht. Das sind zum Teil langjährige Freunde. Da kann ich dann auch gut einschätzen, also wie wahrhaftig die Geschichten sind, die sie mir erzählen. Das weiß man ja bei Zufallsbekanntschaften nicht immer.
Was erzählen die Ihnen für Geschichten von Ihrer Arbeit?
Ja, es ist natürlich weiterhin verdammt schwer. Es fehlt weiterhin an Waffen und Munition. Und weiterhin versteht man nicht die zögerliche Haltung des Westens.
Ja, so nah an der Front spürt man da den Krieg noch viel unmittelbarer. Also haben die Menschen da überhaupt irgendeine Form von Normalität? Was meinen Sie? Wie sehen Sie das?
Also es ist ja regelmäßig Luftalarm und man hört zum Teil auch die Schüsse der Artillerie. Das ist dann vielleicht 10 Kilometer weiter. Und der Stadtrand von Slowjansk wurde auch in den letzten Wochen mehrmals beschossen mit Streumunition. Also natürlich ist die Situation gefährlich und auch im Zentrum sieht man viele vernagelte Ladenpassagen, viele vernagelte Wohnfenster und der Krieg ist ständig anwesend. Heute habe ich Verkäuferin gefragt, warum bleiben Sie hier? Sie könnten doch weggehen und sie, nein, das ist unsere Heimat, wir bleiben auf jeden Fall. Also man gewöhnt sich nicht dran, es ist ein ständiges Zerren an den Nerven und ständiges bedrückendes Gefühl auch und man stöhnt, wann wird das jemals enden?
Ja, Sie sind hingefahren zu Ihren Freunden, die beim Militär arbeiten, Sie tun das aber nicht. Warum fahren Sie da hin? Also außer vielleicht, um Ihre Leute zu besuchen, haben Sie keine Angst?
Ja, ich nenne das diesmal Weiterbildungsurlaub. Also ich sammle Informationen, ich führe Recherchen durch, führe Interviews und die Leute möchten auch erzählen. Sie wissen ja, dass ich im Ausland arbeiten, schreiben kann und sie möchten, dass ihre Geschichten erhalten bleiben.
Sie und wir alle erleben gerade das 3. Kriegsjahr. Sie reden da so drüber, wie andere Leute ja wirklich in Urlaub fahren oder eben ein neues Projekt angehen. Sie haben gerade vom Weiterbildungsurlaub gesprochen. Diese Zeit, diese unglaublich harten letzten Jahre, das macht was mit den Menschen, auch mit Ihnen, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich eigentlich nur weinen möchte und das lasse ich nicht zu, weil ich weiß, dann würde ich endlos weinen. Also es wäre wahrscheinlich ein Ozean aus Tränen, wäre nicht genug, um all den Schmerz auszudrücken, den Ukrainer hier empfinden. Es sind ja jeden Tag schreckliche Nachrichten und schreckliche Erlebnisse, die man hatte. Gestern haben die Russen wieder ukrainische Zivilisten erschossen im Norden von Kharkiv. Das ist ja unsere Nachbarstadt. Und die Russen drohen. drohen, auf diese Stadt vorzurücken, vielleicht die Stadt zu umgehen, auf unsere Stadt vorzurücken. Also es ist immer eine angespannte Situation.
Mhm. Herr Brumme, wir sprechen heute Morgen auch viel über Präsident Volodymyr Zelensky, der am Pfingstmontag genau 5 Jahre Präsident der Ukraine ist. Wer hätte das gedacht, dass er sich auch jetzt schon im 3. Jahr als Kriegspräsident befindet? Welche Rolle spielt er für die Menschen? Wie schauen Sie auf Ihren Präsidenten?
Ganz nüchtern im Gegensatz zum westlichen Ausland. Also er wurde auch am Anfang des Krieges nicht als Held gefeiert. Dann wären wir ja alle Helden. Er macht seine Arbeit, er macht seinen Job. Er wollte Präsident werden. Meistens macht er die Arbeit relativ gut. Und er wird nicht heroisiert und er wird jetzt auch nicht niedergeschrieben, wie das in der westlichen Presse jetzt manchmal passiert. Also man hat ein ganz nüchternes Verhältnis. Er tut seinen Job wie wir alle.
Wir sprechen auch über das Fehlen von Normalität, auch mit Ihnen gerade heute in der Ukraine. Das gilt aber auch für so eine gewisse politische Normalität, ne? Also solange Krieg ist, soll es keine Wahlen geben. Das heißt, Zelensky und seine Regierung bleiben auf unbestimmte Zeit im Amt. Wie wird das eigentlich diskutiert? Nehmen die Ukrainerinnen und Ukrainer das als Manko in der Demokratie wahr oder geht das völlig an denen vorbei?
Nein, überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht wichtig. Alle wissen im Grunde, es ist gar nicht anders möglich. Es ist ja auch gesetzeskonform. Und jetzt Wahlen durchzuführen, das wäre nur ein gefundenes Fressen für den Feind. Also jetzt politische Differenzen auszuführen, wo denn im Luftschutzbunker oder hier an der Front, wo ständig geschossen wird. Mein Freund hilft dem Militärarzt, bringt jeden Tag Verwundete ins Krankenhaus. Wie sollen die da über politische Differenzen diskutieren? Das ist völlig unmöglich.
Wie diskutieren Sie und Ihre Freunde denn über die Zukunft, über eine Zeit nach dem Krieg oder rechnen Sie alle mit dem Schlimmsten?
Also ich hatte ja selber zum Anfang des Krieges gesagt, dass dieser Krieg mehrere Jahre dauern wird, 10 Jahre etwa, 5 bis 6 Jahre, bis es den Ukrainern gelingt, die Russen überhaupt aus dem Land zu treiben. Und dann könnten die Russen ja immer noch von Russland weiterhin die Ukraine beschießen. Das Problem ist leider, dass man im Westen immer noch nicht die wichtigsten Kriegsgründe und die wichtigsten Ursachen für den Krieg verstanden hat. Dann würde man auch verstehen, dass es keine Verhandlungsmöglichkeiten gibt, dass man das wirklich als existenziellen Kampf um alles oder nichts sehen muss, übrigens auch für Putin Russland. Und das macht das Ganze so tragisch. Also keiner kann nachgeben. Für beide Kriegsparteien geht es letztlich um die Existenz. Putin sagt das ja auch sehr offen. Putin sagt übrigens auch, dass die Leute im Westen, die Verhandlungen fordern, viel gefährlicher sind als diejenigen, die für Waffenlieferungen sind. Und damit hat er sogar recht für sein System. Also die westlichen Friedensengel, die sind für Putin viel gefährlicher als diejenigen, die man so abschätzig vielleicht als Bellizisten bezeichnet.
Wie die Ukrainer zu ihrem Präsidenten stehen, wollten wir mit Rebecca Barth besprechen, unserer Korrespondentin in der Ukraine. Zunächst aber ein Blick auf die aktuelle Lage. Es ist ernst an der Front. Wie steht es um die russische Offensive?
Es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die ukrainische Armee in der Region Kharkiv, aber vor allem auch in der Region Donetsk, auch wenn die gerade medial nicht so sehr im Fokus steht. In Kharkiv ist es den Truppen, den ukrainischen gelungen, den russischen Angriff etwas aufzuhalten. Die Frontlinie hat sich etwas stabilisiert, aber nach wie vor sind die Ukrainer da in der Situation, dass sie sich aus einigen Ortschaften, aus einigen Positionen zurückziehen müssen.
Was wissen Sie darüber, was in diesen eroberten Gebieten passiert, vor allem mit den Menschen, die dort leben?
Nun, das ist ein Grenzstreifen, der hier in der Ukraine auch als graue Zone bezeichnet wird, der nie friedlich war. Das bedeutet, Gott sei Dank, muss man sagen, leben dort nicht mehr so viele Menschen. Wenn wir uns die Stadt Wowchansk angucken, um die es zurzeit hauptsächlich geht, da haben vor Krieg mal 17.000 Menschen gelebt oder mehr. Heute reden wir da von einigen Hunderten. Viele Menschen sind schon vorab geflohen. Aber diejenigen, die noch da sind, die versuchen, die ukrainischen Behörden zu evakuieren. Das wird immer schwieriger. Nach wie vor fährt die Polizei da rein, fahren auch zivile Helfer da rein. Aber immer auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens, unter Risiko ihres eigenen Lebens. Die Stadt Wowchansk, so heißt es, ist mittlerweile nahezu vollständig zerstört.
Wenn Sie diesen Vorstoß der Russen im Kontext des gesamten Kriegsverlaufs betrachten, wie kritisch ist die Lage der Ukraine im Moment?
Es ist eine der schwierigsten Situationen für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Und es ist Resultat, so sehen es hier in der Ukraine viele, von den verzögerten Waffenlieferungen aus dem Westen, zumindest unter anderem. Die ukrainische Armee hat viele Probleme, auch Personalprobleme gehören dazu. Aber die verzögerten Hilfen, vor allem aus den USA, ein monatelanges Ringen um ein Hilfspaket, eine tschechische Initiative, die auch noch keine durchschlagende Kraft hat, das ist ein Problem. Die ukrainischen Truppen haben den russischen Angreifern nahezu nichts entgegenzusetzen. Sie haben auch keine ausreichende Flugabwehr. Ich sitze hier beispielsweise gerade auch in Kiew ohne Strom. Die ukrainischen Energiebetreiber müssen wieder Strom planmäßig abschalten. Das passiert vor allem abends und morgens, wenn die Leute am meisten Strom brauchen, um ihn eben zu sparen. Und das ist eine durchweg sehr, sehr kritische Situation, an der Front, vor allem in der Ostukraine, vor allem in Donetsk, aber auch in vielen anderen Teilen des Landes.
Der Präsident Selenskyj hat in diesen Tagen Amtsjubiläum. Vor 5 Jahren wurde er gewählt mit 73% der Stimmen. Was weiß man darüber, wie groß die Zustimmung der Bevölkerung zu ihm heute ist?
Er ist immer noch mit Abstand der beliebteste Politiker im Land, vielleicht auch einer der beliebtesten Politiker Europas. Ich denke, viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland würden sich die Umfragewerte wünschen, die Volodymyr Selenskyj hat. Aber sie sind zurückgegangen. Also im Vergleich zu den massiven Zustimmungswerten von über 90%, die er hatte zu Beginn des Angriffskrieges, hat es doch abgenommen. Die liegen derzeit etwa bei 60%, also immer noch sehr hoch.
Eigentlich hätte es in diesem Frühjahr turnusgemäß wieder Präsidentschaftswahlen geben müssen. Wegen des Kriegs wurden die aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie ist das eigentlich möglich, dass ein Präsident einfach eine Wahl absagt?
Es ist Krieg. Es ist unmöglich, in diesen Umständen freie und faire Wahlen zu gewährleisten. Es ist nicht möglich, dass alle Menschen überhaupt ein Wahlrecht haben. Viele Menschen leben unter russischer Besatzung und auch das ukrainische Recht sagt eben in so einer Situation, in so einem Ausnahmezustand, kann man keine demokratischen Wahlen durchführen.
Gibt es daran Kritik im Land?
Nein, daran gibt es keine Kritik. Das ist tatsächlich Konsens in der Ukraine. Sogar die politische Opposition fordert hier keine Wahlen. Und von daher ist diese Diskussion tatsächlich eher, so scheint mir, im Ausland geführt worden. Es gibt hier einzelne Menschen, die sagen, also wenn der Krieg jetzt noch 5 Jahre dauert, dann haben wir tatsächlich ein Problem, dann müssen wir uns etwas überlegen. Aber darauf hofft natürlich niemand.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.